Damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg. Welches Thema steht denn heute auf dem Programm?
Ja, heute wird's spannend, denn wir haben einen leibhaftigen Schlossherrn zu Gast, und zwar aus Ehningen, Bodo de la Chevalerie. Und er wird uns über seine Familie und über das Ehninger Schloss einiges erzählen.
Bringt er dann auch ein Schlossgespenst mit?
Das weiß ich nicht, aber wir werden ihn einfach mal fragen.
Dann sind wir mal gespannt.
Ja, das bin ich auch. Ja, ganz herzlich willkommen, Herr de la Chevalerie. Es ist mir eine Ehre, mit einem echten leibhaftigen Schlossherrn heute hier zusammen mit meinem Kollegen Hans-Jörg Jung diesen Podcast machen zu können. Herzlich willkommen.
Ich danke für die Einladung.
Ja, ist toll. Ich habe es gerade gesagt, ich habe noch nie einen Schlossherrn getroffen. Welches Schloss gehört Ihnen denn?
Das Schloss in Ehningen bei Böblingen, also dicht bei dem Stammsitz Ihrer Zeitung.
Ja, dort leben Sie aber auch. Also nicht nur eine Immobilie, die Ihnen gehört, sondern Sie leben im Schloss.
Nein, ich lebe, wohne darin tatsächlich seit 1988, seit Ende meines Studiums. Zusammen mit wechselnden Teilen meiner Familie. Und ja, es ist mein Wohnhaus.
Warum hat Ehningen eigentlich ein Schloss? Es gab ein Schloss in Böblingen, es gab eins, oder es gibt eins in Gärtringen, es gab eins in Herrenberg, es gibt eins in Ehningen. Warum haben wir hier so viele Schlösser?
Die Schlösser, die es nicht nur in Baden-Württemberg so häufig gibt, sondern auch woanders, haben schlicht mit der damals adligen Struktur des Staatswesens zu tun. Die Schlösser waren die Wohn- oder Wehrhäuser der adligen Lehensleute, der Herzöge, Grafen, Könige, je nachdem. In unserem Fall waren es lange die Grafen von Württemberg, dann die Herzöge, schließlich die Könige. Und jeder wohnte halt in seinem Haus. Die Schlösser sind nichts anderes oder Burgen als die Häuser der besser gestellten,
privilegierten. Das heißt, es gab immer irgendwo einen Ortsadligen.
Immer, ja. Überall.
Und Ihr Schloss wurde so, habe ich es gelesen, um 1300 erstellt.
Ja, so ganz genau weiß man nicht, wann es gebaut wurde. Es gibt darüber keine Aufzeichnungen. Man weiß von der ersten urkundlichen Erwähnung, und das war im Jahr 1258, da sind als erster Besitzer die Herren von Ehningen aufgeführt. Ob die es gebaut haben und zu welchem Zweck, weiß man nicht. Man weiß auch nicht genau, wann es gebaut ist, aber es kommt schon hin, irgendwann im 13. Jahrhundert. Also sämtliche baulichen Merkmale deuten einfach auf eine Bauzeit in der Stauferzeit hin.
Man muss sich ja das heute vorstellen. Heute liegen sie ja quasi mitten im Ortskern, kann man sagen. Gegenüber ist die Schule und das Hallenbad. Damals waren sie ja weit, weit draußen vor den Toren der Stadt.
Ja, das hat man üblicherweise so gemacht. Nun, dieses Haus hat ja, anders als andere Bauten aus dieser Zeit, keinen festen landschaftlichen Bezug, also eine Bergkuppe, auf der es steht, oder irgendetwas Ähnliches. Und dann stellt sich die Frage, warum hat man es dorthin gebaut? Und auch da gibt es nur Vermutungen, dass die wahrscheinlichste ist, dass es zur Sicherung einer alten Handelsstraße an der Würm, das ist das Flüsslein, das durch Ehningen fließt, oder Bächlein, mal errichtet worden ist. Aber gesicherte Erkenntnis darüber gibt es nicht.
Mittlerweile sind Sie ja, wie ich es gesagt habe, mitten in der Gemeinde. Das Spannende war, Sie haben gerade Würm erwähnt, es war damals so eine Art Wasserschloss. Also zumindest gab es einen Wassergraben ringsherum, den man heute aber, glaube ich, nur noch rudimentär erkennen kann, oder?
Also das Gebäude ist als reine Wehranlage errichtet worden. Also, wenn Sie so wollen, so eine Art Kaserne mit einer 8 Meter hohen bis zu 2 Meter starken Ringmauer bei annähernd quadratischer Grundanlage und bis einschließlich des ersten Obergeschosses mit umlaufenden Wehrgängen eine reine Verteidigungsanlage. Und zu diesem Zweck gab es auch einen Wassergraben, der das ganze Gebäude umgeben hat und der von der Würm gespeist worden ist. Vermutlich hat man deshalb die Nähe zur Würm gesucht, wo sonst hätte man das Wasser herbekommen.
Aber heute gibt es den Graben in seiner Funktion jedenfalls nicht mehr.
Nun, der Wehrzweck des Gebäudes ist irgendwann weggefallen. Und dann bleiben nur noch die Nachteile, die ein Wassergraben so hat. Jeder kennt mehr oder weniger stehende Gewässer und ihre Auswirkungen. Und man hat es dann Ende des 18. Jahrhunderts irgendwann den Wassergraben zugeschüttet und die Zugbrücke durch eine feste Brücke ersetzt. Und übrig geblieben ist ein Rest an der Nordseite, der Torseite des Gebäudes, der, wenn die Würm mal Hochwasser führt, dann auch wieder vollläuft.
Gab es denn im Laufe der Jahrhunderte Erweiterungen, Veränderungen im Schloss?
Die gab es natürlich. Letzten Endes, wenn ein Gebäude 800 Jahre steht, dann hat es eine ganze Menge Besitzer und Bewohner hinter sich gebracht und die haben alle im Laufe der Zeit das Gebäude ihren Bedürfnissen angepasst. Und wie gesagt, die wesentlichen Änderungen hatten entweder mit Bränden oder auch Verfall zu tun und geänderten Nutzungszwecken. Und die meisten Veränderungen gab es eben mit dem Wegfall des Wehrzweckes. Man hat, wie gesagt, den Wassergraben zugeschüttet, man hat das Gebäude von seinem Wehrcharakter hin zum Wohncharakter verändert. Und man hat natürlich auch an seine Wohnsituation im Laufe der Jahrhunderte gestiegene Anforderungen gehabt. Und das sind die Gründe für die Veränderungen, die das Gebäude mitgemacht hat. Aber einiges ist noch original geblieben.
Sie haben, wenn man diese Geschichte des Schlosses anschaut, sehr, sehr viele Vorbesitzer, sehr viele Familien und da ist ein Forstmeister dabei, da ist aber auch herzogliches Blut dabei. Wie kam es dazu, dass dieses Schloss so oft den Besitzer gewechselt hat?
Das muss man sich, glaube ich, ganz ähnlich vorstellen wie ein heutiges Haus. Diese Schlösser wurden genauso veräußert, weitergegeben wie heutzutage Immobilien auch. Die Familien starben aus, zogen weg, es ging ihnen das Geld aus oder es gab andere Gründe und dann wurden die Besitztümer veräußert. Und so war es auch hier. Und letzten Endes, jetzt je näher man der heutigen Zeit kommt, desto länger sind die Phasen geworden, die das Haus in einer Hand geblieben ist.
Es gehört Ihrer Familie seit Anfang des 20. Jahrhunderts.
Ganz genau. Also wir sind auf dem Erbwege an dieses Haus gelangt, was reiner Zufall war und auch gar nicht absehbar. Also letztlich geerbt hat es mein Urgroßvater als Urenkel einer weiblichen Angehörigen der Familie, die es vor uns hatte. Das waren die Freiherren von Breitschwert. Und die sind, wie man damals so schön sagte, im Mannesstamme erloschen. Kurz, also wir haben keine Jungs mehr bekommen, sondern nur noch Mädchen. Und dann wurde das Haus über die weibliche Linie vererbt. Und die Großmutter meines Urgroßvaters war eine geborene Breitschwert. Und auf dem Weg haben wir es völlig überraschend Anfang des Jahrhunderts, 1910, vor dem Ersten Weltkrieg, bekommen. Und die Familie war nicht mal sonderlich erfreut darüber. Meine Familie lebte damals in Ostpreußen. Und von Ostpreußen nach Schwaben war es so weit wie für uns heute nach Amerika oder sogar vielleicht noch weiter. Man fliegt 6 Stunden oder was. Also die Reise damals war lang und beschwerlich und man wusste so recht nichts damit anzufangen. Mein Urgroßvater kam vom Gut in Ostpreußen, hat sich das Ganze angeguckt. Es war, nachdem der letzte Besitzer, Otto von Breitschwert, wusste, dass es aus der Familie verschwinden würde, hat er auch über Jahrzehnte nichts mehr investiert. Und das war wohl in keinem sehr guten Zustand. Und da hat sich mein Urgroßvater drum gekümmert, hat einen Verwalter eingesetzt und das Wichtigste machen lassen, um es vor dem Verfall zu bewahren. Und dann fuhr er wieder nach Ostpreußen und man erinnerte sich 45 dankbar, dass da doch noch was war.
Ihr Name de la Chevalerie ist zweifellos kein ostpreußischer vom Klang her. Können Sie uns ein bisschen was zu Ihrer Familie erzählen? Woher kommen Sie, woher stammen Sie und wie sind Sie am Ende dann nach Deutschland bzw. ins Deutsche Reich gekommen?
Also meine Familie stammt ursprünglich aus Frankreich und war zu Hause in der Bretagne, stammt aus der Nähe von Poitiers, wenn es irgendwer kennt, das ist mitten in der Bretagne. Ist nach der Reformation zum protestantischen Glauben gewechselt, jedenfalls Teile der Familie. Und das war zu der Zeit in Frankreich kein Problem. Es gab das Edikt von Nantes, erlassen von, glaube, Henry IV. Von Navarra war es, der den französischen Protestanten Glaubensfreiheit zusicherte. Knapp 100 Jahre später hat Ludwig XIV. Dieses Edikt von Nantes außer Kraft gesetzt. Und damit entfielen die Glaubensfreiheiten und die Bürgerrechte für Protestanten in Frankreich. Und man hatte zwei Möglichkeiten. Man wechselte wieder zum katholischen Glauben oder man verließ Frankreich. So schnell es ging, letzten Endes. Und das haben Teile meiner Familie getan, die eben nicht mehr zum katholischen Glauben zurück wollten und sind über eine knapp 100-jährige Zwischenstation in Hannover dann letztlich nach Ostpreußen gelangt, nachdem Friedrich I., damals König von Preußen, große Anstrengungen unternommen hat, das sehr dünn besiedelte Ostpreußen zu besiedeln und vor allem zu bewirtschaften. Zu dem Zweck hat er sehr gerne die französischen Hugenotten angeworben und tatsächlich auch bezahlt. Also es gab 400 Hektar Land mit der Auflage, es zu bewirtschaften. Und so gelangte meine Familie nach Ostpreußen. Und dort haben sie sehr zufrieden 300 Jahre gelebt, bis eben 1945 sich die Verhältnisse sehr grundlegend geändert hatten und man wieder mal umziehen musste.
Haben Sie oder hatte Ihre Familie irgendwas mit Pferden zu tun, wie der Name vielleicht suggerieren mag?
Naja, wir hatten so lange was mit Pferden zu tun, wie Pferde das gängige Transportmittel waren. Und Chevalerie, ja, leitet sich vom französischen Cheval ab, hat aber mit Pferden nur insoweit noch was zu tun, als es Ritterschaft eigentlich genau übersetzt bedeutet. Und der Ritter ritt normal auf dem Pferd. Aber ansonsten, das traf auf jeden damals zu. Das Pferd war das Auto bis Gottlieb Daimler oder wer auch immer, oder Herr Otto den entsprechenden Verbrennungsmotor erfunden hatte.
Sie sagten jetzt, dass 45 dann, das war wahrscheinlich dann Ihr Vater, der nach Ehningen kam?
Naja, es war tatsächlich immer noch mein Urgroßvater. Mein Urgroßvater ist geboren 1860, hat am Ersten Weltkrieg aktiv teilgenommen und war, als der Zweite Weltkrieg ausbrach, schon zu alt. Also er musste da nicht mehr dienen. Und hat auch den Krieg überlebt. Er starb 1950 hier in Ehningen. Mein Vater als zweitältester Enkel ist einer von zwei männlichen Nachkommen, die den Krieg überlebt haben. Alle anderen, also sein Vater, mein Großvater und zwei seiner Brüder sind im Krieg gefallen. Und es kam die Familie eben unter noch dem Urgroßvater, Anfang 45, dann hier im Schwabenland an und seitdem.
Als Außenstehender stellt man sich ja vor, war ja kein Problem, da gibt's genug Zimmer in so einem Schloss. Wie ist das denn tatsächlich? Wie viele Menschen leben jetzt im Schloss? Wie viele haben damals gelebt? Wie viele Zimmer haben Sie?
Also das Schloss hat ungefähr 30 Räume. So, ich glaube, so ganz genau weiß ich es gar nicht. Ich habe sie nie durchgezählt, aber das kommt schon hin. Und derzeit, aktuell leben dort ich selber und meine beiden erwachsenen Kinder. Und ab nächstes Jahr auch meine Schwester, wenn sie in Rente ist. Und wir sind aber zu viert natürlich nicht in der Lage, alle Zimmer durchgängig zu benutzen.
Was macht man dann damit? Weil man muss sie ja heizen, man muss sie putzen, man muss sie instand halten. Sperrt man die einfach zu und guckt in 10 Jahren wieder nach? Oder was macht man mit solchen Räumen, die man nicht braucht?
Also tatsächlich muss man da unterscheiden. Es gibt die, wenn Sie so wollen, die Gesellschaftsräume, die man auch nicht ständig nutzt, also den großen Saal und Bibliothek und das große Esszimmer und dergleichen Räume, die man eben nur zu gesellschaftlichen Anlässen nutzt. Ansonsten sind sie zu groß und zu unhandlich für den täglichen Gebrauch. Und es gibt die ganzen Räume, die eben Wohnzwecken dienen, Schlafzimmer und weiß ich dergleichen. Die sind teilweise ungenutzt, sind aber alle möbliert. Und ja, man muss sie über den Winter alle zumindest grundbeheizen. Einfach um zu großen Wechsel in der Temperatur mit Feuchtigkeit und Probleme zu vermeiden. Oder aber man hat eben Gäste über Weihnachten oder weiß ich und dann.
Sie sprachen von gesellschaftlichen Ereignissen, das sind dann aber eher die Familienfeste, sowas wie Weihnachten oder ein besonderer Geburtstag oder.
Das sind in der Regel Familienangelegenheiten. Geburtstage, Hochzeiten, Kindstaufen, auch Beerdigungen oder was auch immer, ja.
Wie bewirtschaften Sie das Schloss? Also ich kann mir ja schwer vorstellen, das ist ja auch noch eine Menge Grundstück drumherum, ein großer Garten oder Park. Brauchen Sie Personal? Wohnen die dann im Schloss oder kommen da halt einfach Firmen, die sich um diese Dinge kümmern?
Also tatsächlich habe ich das Glück, dass ich die Stallungen verpachtet habe. Da sitzen sehr freundliche und rührige Menschen drin und die kümmern sich um die gut 3 Hektar Land, auf denen das Haus direkt steht, sodass ich keine Gärtner oder sonst etwas brauche. Das ist eine wunderbare Symbiose zu beiderseitigem Vorteil.
Das heißt, es gibt wieder Pferde im Schlosshof.
Ja, und das ist auch atmosphärisch sehr schön, natürlich abgesehen von den gerade geschilderten Vorteilen. Und ansonsten, ja natürlich, ich habe eine sehr freundliche Putzhilfe, die immer sehen muss, dass sie und wie sie da durchkommt. Aber jetzt ist sie auch schon so lange da, dass sie aufgrund Erfahrung das sehr, sehr gut im Griff hat.
Dann haben Sie mir mal erzählt in einem Vorgespräch, und das muss ich einfach hier wiederholen, dass Sie im Sommer immer wieder mal Gäste haben, vor allen Dingen dann, wenn die Tore zum Park offen stehen, dass dann ganze Radlergruppen reinradeln, ihre Fahrräder hinstellen und gucken, wo kriege ich jetzt denn ein kühles Getränk? Aber bei Ihnen eigentlich nicht. Sie haben keine Bewirtung, oder?
Nein, wie eingangs schon erwähnt, das ist das Haus, in dem ich wohne. Und das ist mit Park und allem rein privat. Auf der anderen Seite ist es so, dass 2 Radwanderwege ausgewiesen an meinem Haus und am Tor zur Straße vorbeiführen. Und die Menschen sehen es dann und dann interessieren sie sich dafür. Und manche ignorieren das zugegebenermaßen auch nicht sehr große Privatschild und dann radeln sie eben die Zufahrt hoch und dann auch in den Hof hinein. Und dann kommt es eben darauf an, wie sie gestrickt sind. Da gibt es dann sehr freundliche, die, wenn man ihnen sagt, es sei eigentlich privat, sich tausendmal entschuldigen und sofort wieder weg wollen. Und es gibt eben andere, die radeln rein. Es kommen auch welche zu Fuß, aber die Radler sind häufiger. Die radeln dann in den Hof, dann stellen sie ihre Fahrräder hin und dann gucken sie sich um und dann setzen sie sich auf irgendwo hin und packen ihr Vespa aus und fragen sich, wo die Bewirtung bleibt. Das ist schon richtig. Und die Reaktionen, die man eben bekommt auf den Hinweis, dass es privat sei und nicht öffentlich zu besichtigen, sind sehr, sehr unterschiedlich, von sehr freundlich, höflich und betroffen bis hin zu wieso? Wir wollen doch nur mal gucken. Und wir bezahlen das ja schließlich auch. Wenn man dann fragt, aha, wo haben Sie denn bezahlt? Dann kriegt man unter anderem mal zur Antwort, ja, mit unseren Steuern, das zahlt hier doch alles das Denkmalsamt.
Schön wär's.
Dann habe ich mir auch gedacht, das ist wirklich toll. Jetzt müssen Sie das dem Denkmalamt nur noch klar machen, dass es das auch macht. Und dann dürfen Sie auch gucken, so lange, wie Sie möchten.
Als Sie, um nochmal zurückzukommen auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem Sie aus Ostpreußen weggegangen sind oder gehen mussten, da hatten Sie ein Gut, ein großes Gut mit 400 Hektar nannten Sie vorhin mal, aber das wird ja wahrscheinlich auch größer geworden sein. Das war ja alles weg. Wie haben Sie denn wie hat Ihre Familie den Neubeginn gestartet?
Also tatsächlich durch die Ereignisse damals ist natürlich der gesamte Besitz in Ostpreußen, der sich im Lauf der 300 Jahre von 400 Hektar auch erweitert hatte, verloren gegangen. Allerdings ist man ja nicht mit leeren Händen gekommen. Es war ja nicht ganz überraschend, die Entwicklung. Also es war auch keine Flucht bei Nacht und Nebel. Man hat rechtzeitig seine Sachen gepackt, mitgenommen, was man transportieren konnte. Und letztlich, was blieb, war das Land und die Häuser selber, die man halt nicht mitnehmen konnte. Aber wir kamen ja nicht mittellos hierher. Und das Haus gab es ja schon. Also so gesehen war das Problem für meine Familie verglichen mit vielen anderen Flüchtlingen deutlich kleiner.
Das heißt, Sie sind eigentlich dann natürlich, oder die Familie muss Ihrem Urgroßvater dankbar sein dafür, dass er nach dem Erbe nicht gleich gesagt hat, ich verkaufe das, sondern er hat dann eben den Verwalter eingesetzt. Das wäre ja eine Option gewesen wahrscheinlich.
Das hat die Familie auch so gesehen, nur der Urgroßvater nicht, der eigen war und sagte, Land verkauft man nur, wenn es überhaupt nicht anders geht. Ja, Geld kann verloren gehen, alle hatten die Währungsreform zwischen den Kriegen mitgemacht und der Urgroßvater war der Ansicht, Land bleibt. Jetzt muss man natürlich sagen, seine Erfahrungen in 45 hätten ihn lehren können, dass auch Land nicht immer sicher ist. Aber in dem Fall und als das Haus hier in Ehningen in die Familie kam, hat er nicht mal 5 Sekunden daran gedacht, das zu veräußern.
Wie war das denn? Ich möchte noch ein bisschen so auf die private Ebene, persönliche Ebene gucken. Wie war das für Sie als Schüler, wenn Ihre Mitschüler gewusst haben, der Mensch wohnt im Schloss?
Ein Schicksal, das mir völlig erspart geblieben ist. Was damit zu tun hat, dass mein Vater Zeit seines Berufslebens und Zeit meiner Kindheit und Schulzeit gar nicht hier in Ehningen gewohnt hat. Er war Krankenhausmediziner und hat die Stelle hier in Böblingen, die er wollte, nie bekommen. Und deshalb bin ich hier weder aufgewachsen noch zur Schule gegangen, bin also nicht als im Schloss Wohnender diesen Fragen ausgesetzt gewesen. Und rückblickend bin ich da eigentlich auch ganz froh darüber.
Privatsphäre.
Ja, Ich war ein ganz normales Kind, das in einem ganz normalen Haus an verschiedenen Orten, bedingt durch den Berufswechsel meines Vaters, aufgewachsen ist, wie jedes andere Kind auch.
Sie haben vorher auch mal gesagt, dass Sie, dass die Räume ja nicht zur Besichtigung offen stehen oder so. Gibt es trotzdem sowas wie, ich nenne es jetzt mal einen Tag der offenen Tür, oder gibt es eben so Ereignisse, wo Sie sagen, ja, da zeigen wir zumindest mal, da lassen wir Menschen zutreten, da zeigen wir ein bisschen was vom Schloss für die, die es interessiert?
Ja, das gibt es natürlich. Wenn Sie in einem Dorf leben mit einer solchen Immobilie, dann sind Sie nicht losgelöst vom Dorf, vom Dorfgeschehen. Sie haben persönliche Beziehungen zu Menschen, die im Dorf wohnen. Und es gibt relativ zahlreiche Anlässe sogar, wo das Haus offen ist, auch für Leute aus dem Dorf oder auch aus der weiteren Umgebung. Das sind, weiß ich nicht, Tag des offenen Denkmals ist so ein Beispiel. Oder Veranstaltungen, die Kirche oder Vereine im Haus oder im Hof, im Gelände drumherum machen. Rührig sind da, also der Liederkranz Ehningen oder die Oldtimer-Freunde oder was auch immer. Also es gibt durchaus Gelegenheiten, wo man da rein kann und gucken kann. Und einige kommen ja auch so und gucken einfach mal ein bisschen.
Aber war Ihnen denn klar, dass Sie mal dieses Anwesen übernehmen sollen, müssen, dürfen? Und wie haben Sie sich darauf vorbereitet?
Also die Frage stellt sich ja jedem Besitzer, so auch mir, was wird nach mir sein? Und wenn man das Haus als Mittelpunkt der Familie begreift, als Familienstammsitz, wenn Sie so wollen, dann ist man natürlich auch interessiert daran, es eine Generation weiterzugeben. Und viel weiter als eine Generation kann man ja nun auch schlechterdings nicht planen. Und durch den Weg, den meine Geschwister genommen haben, war relativ klar, dass dies nicht nehmen würden. Mein Bruder ist sehr früh nach Berlin umgezogen, hat dort studiert und es war klar, er würde nicht zurückkommen. Er lebt da bis heute. Meine Schwester hat nach München geheiratet und so war klar, es würde an mir bleiben und ich habe meinen Berufsweg tatsächlich nach Abschluss meines Jurastudiums in Göttingen so gewählt. Ich kam fürs Referendariat zurück 1988 und seitdem bin ich hier. Und groß vorbereiten kann man sich nicht.
Es gibt keine Ausbildung
auf diese,
zum Schlossherrn.
Auf diesen, nein, gibt es nicht. Dessen bedarf es aber auch nicht. Es ist nichts anderes als das, was jeder Hausbesitzer tut. Es ist nur etwas größer und gelegentlich vielleicht auch etwas aufwendiger. Aber im Prinzip ist es genau dasselbe. Sie müssen auch bei jedem anderen Haus gucken, dass es dachdicht bleibt und die Heizung funktioniert. Und was weiß ich. Es spielt sich nur halt in einem bisschen größeren Rahmen vielleicht ab. Aber ansonsten ist es genau dasselbe. Und wenn Sie es, und das will ich auch, an die nächste Generation weitergeben und für die Familie erhalten möchten, dann stellen Sie sich der Aufgabe eben und dann machen Sie halt mal irgendwo einen Urlaub weniger und richten stattdessen irgendwas wieder her.
Prima. Vielen Dank bis hierher. Eine Frage habe ich aber zum Schluss noch. Gibt es ein Schlossgespenst?
Selbstverständlich gibt es ein Schlossgespenst. Kein Schloss ohne Schlossgespenst. Bei uns ist das die sogenannte Weiße Frau, die tatsächlich schon mal jemand erschienen sein soll, aber sie erscheint der Familie nicht. So sagte meine Urgroßmutter immer.
Zum Glück. Vielleicht ein gutes Zeichen.
Ich glaube, sie hat das gesagt, damit man die Geschichte nicht anzweifelt, aber das ist nur ein Verdacht.
Wunderbar. Vielen herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch und für die Einblicke.
Vielen Dank.
Ich bedanke mich.
Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.